Jetzt wollen wir den ersten Petrusbrief aufschlagen und dort möchte ich aus Kapitel 4 die Verse 12 bis 19 bis zum Ende lesen. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Ich sagte, dass der Apostel Petrus, seine Leser aus verschiedener Perspektive anspricht. Hier sieht er sie als solche, die zwischen Golgatha und Weltende stehen. Und in diesem Abschnitt innerhalb dieses Teiles, in Kapitel 4, richtet er helfende Worte an Geprüfte. Unterwegs in dieser Welt, zwischen zwei Welten, sind wir oft geprüft. Und hier hilft der Apostel Petrus uns in dieser Lage, wenn wir sozusagen in die Zwickmühle geraten. Geliebte, lasst euch das Feuer, das unter euch entstanden ist, um euch zu prüfen, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maße, in dem ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr euch auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit mit hoher Freude freuen mögt. Wenn ihrem Namen Christi geschmäht werdet, ist Glückseligkeit euer Los, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Bei ihnen ist der Name gelästert, bei euch ist er aber gepriesen. Und Vers 15 schließt sich dann an Vers 13 wieder an, begründet Vers 13, denn es leide nicht jemand unter euch als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als ein, in Anführungsstrichen, Aufseher fremder Angelegenheiten. Dasselbe Wort, das für den Gemeindeältesten gebraucht wird, Aufseher, aber in diesem Fall macht man sich fälschlicherweise zu einem Aufseher anderer Angelegenheiten. Das soll nicht vorkommen. Wenn er aber als Christ leidet, so schäme er sich nicht, verherrliche aber Gott in diesem, das ihm zuteil wurde, weil der Zeitpunkt da ist, an dem Gericht vom Hause Gottes beginnen sollte. Wenn aber zuerst von und somit bei uns, was wird das Ende derer sein, die gegenüber der guten Botschaft Gottes im Unglauben ungehorsam sind? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Ehrfurchtslose und Sünder erscheinen? Und so sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, wieder dieser Ausdruck, Wille Gottes, ihre Seelen dem anvertrauen, der ein treuer Schöpfer ist und dieses im Gutes tun. Da sind wieder Gebet, die senkrechte Komponente und das Gutes tun, das Praktische, die waagerechte zusammen. Petrus bleibt der Praktische. Also wir haben hier helfende Worte für Geprüfte. In den Versen 12 und 13 haben wir eine zweifache Aufforderung. In Vers 14 haben wir in Klammern eine Zusage. Dann fährt er mit Vers 15 seine Aufforderungen, setzt er sie fort. In 15 und 16 haben wir wieder zwei Aufforderungen an die Leser, die sich an 12 und 13 anschließen. In den Versen 17 und 18 gibt er uns eine zweifache Begründung für das, was er eben gesagt hat. Gott hat die Art und Weise zu sagen, warum er etwas von uns verlangt. Und am Schluss in Vers 19 hat er noch ein letztes Anliegen für die Leser. Sie sollen sich dem Herrn anvertrauen. Das ist so die Übersicht. Wollen wir jetzt zu den Versen 12 und 13 gehen und uns die Aufforderung dort ansehen. Es ist eine zweifache, das heißt, es ist eigentlich eine Aufforderung, aber sie hat zwei Seiten, eine verneinende und eine bejahende. In Vers 12 haben wir die verneinende Seite, in Vers 13 die bejahende Seite. Zwei Seiten einer Münze. Der Apostel spricht die Leser an als Geliebte. Das ist hier wichtig. Wenn wir Leidende ansprechen, dann soll es klar sein, dass wir sie lieben, sonst haben wir ihnen nichts zu sagen. Wer mit Leidenden umgeht, muss in Wahrheit Liebe zeigen und diese zum Ausdruck bringen. Nicht immer kann unsere Liebe gesehen werden, aber sie sollte im Herzen da sein und wir sollten bitten, dass sie auch erkannt und anerkannt wird. Dann kann sie auch eine entsprechende Wirkung haben. Petrus spricht als einer, der seine Leser wirklich liebt. Aber er tut dieses auch als Apostel Jesu Christi und das zeigt, dass Jesus, an dessen Stelle er hier spricht, denn was er hier sagt, ist das Wort seines Herrn, das Wort Jesu Christi. Und das heißt eigentlich, dass Jesus seine Leser liebt. Und wir gehören heute zu diesen Lesern, wir sind die Fortsetzung jener Gemeinde. Und wir sollen wissen, wenn wir leiden, sind wir vom Herrn Geliebte. Das stimmt mit dem überein, was der Hebräerschreiber sagt. Wenn wir geprüft werden, handelt Gott mit uns in Liebe. Wer sein Kind nicht liebt, der straft es nie. Wer sein Kind liebt, der weiß, dass es sündig ist und setzt ihm Grenzen. Menschen verlangt nach Grenzen. Wir wollen Grenzen sehen, wir wollen wissen, wo wir dran sind. Aber dann gibt es die Grenze der Sünde, denn die Sünde ist unser Ich, das sich ausufern möchte. Da wollen wir keine Grenzen kennen. Die Sünde ist die, dass wir an Gottes Stelle ganz oben sein möchten und alles bestimmen möchten, uns selbst und alle anderen. Und da müssen wir Leidensgrenzen gesetzt bekommen und das ist unangenehm. Aber Gott weiß auch um diese Wirklichkeit und liebt uns, wenn er uns dort diese Grenzen setzt und in ein Gefängnis gleichsam hineintut. Denn dort, wo wir sündig sind, empfinden wir alle Beschränkung als ein Gefängnis. Aber das ist gut für uns. Geliebte, sagt der Apostel, und tut das im Namen unseres Herrn. Wie lautet nun die Aufforderung? Die eine Seite lautet, lasst euch das Feuer nicht befremden. Die Prüfung, von der er spricht, nennt er oder vergleicht er mit einem Feuer. Feuer kann ein guter Diener sein, aber ein schlechter Sklave, ein schlechter Meister, Entschuldigung, ein guter Sklave oder Diener, aber ein schlechter Meister. Aber in diesem Fall verfügt der Herr über das Feuer. Es dient ihm. Für uns ist es nicht beherrschbar. Wir bestimmen nicht über dieses Feuer und wir haben Angst davor. Wir haben nicht die Übersicht, aber wir sollen wissen, dass unser Herr dieses Feuer in der Hand hat. Zweierlei zeigt uns hier nebst der Anrede, Geliebte, dass die Sache in der Hand des Herrn ist. Es heißt hier, lasst euch das Feuer, das unter euch entstanden ist. Und das ist nicht zufällig. Das hat der Herr bestimmt, dass es unter den Lesern entstanden war. Und wenn das Feuer der Prüfung, des Leidens irgendwelcher Art, nicht nur der Verfolgung, alles Leiden kommt aus der Hand des Herrn, alle Wege Gottes mit uns, die für uns unangenehm sind, kommen aus der Hand des Herrn, alles. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Gott liebt uns und alle seine Wege dienen uns zum Besten. Römer 8, Vers 28 lehrt uns, dass alle Geschicke, alle Wege der Menschen in seiner Hand sind und für seine Kinder sind sie eine geplante Konstellation, die jedem seiner Kinder zum Besten dient, zum Wohl. Gott hat ein Ziel mit uns, sagt Paulus, einen Vorsatz. Dieser Vorsatz ist die Christusähnlichkeit. Und über die Christusähnlichkeit sollen wir Gott ähnlich werden. Und diesem Ziel, diesem höchsten Ziel, das er schon in der Schöpfung hatte, dem Ziel dienen alle Wege im Leben, über die er seine Hand hat, die er beherrscht. Dass sie unter uns entstehen, diese Leidenswege, das ist nicht von ungefähr. Und das Zweite, es heißt, um euch zu prüfen. Das heißt, es ist ein Sinn in der Sache. Manchmal sind unsere Wege, in die wir kommen oder auf die wir kommen, sinnlos. Wir verstehen nicht, es macht keinen Sinn, es ist kein Zusammenhang, keine Beziehung da. Es hängt so lose in der Luft, es scheint keinen Zweck zu erfüllen. Da müssen wir wissen, der Sinn der Sache hängt nicht davon ab, dass wir den Sinn erkennen. Unsere Leiden haben nicht nur dann einen Sinn, wann wir merken, dass sie einen Sinn haben. Oder sogar merken, was der Sinn wäre. Wir müssen auf den Herrn schauen und nicht auf die Wellen. Das hat Petrus einmal sehr gut gelernt. Wir müssen auf den Herrn schauen und wissen, dass alle diese Wellen und Feuer einen Sinn haben. Und sie haben den Sinn, uns zu prüfen. Das zeigt, dass etwas Echtes bei uns ist. Das soll geprüft werden und sich als echt herausstellen. Das hat er schon in Kapitel 1 gesagt. Wenn das Gold, das so wertvoll ist, geprüft werden muss, wie viel mehr denn nicht wir, die wir dem Heil entgegengehen, das am Ende steht. Euch zu prüfen, das heißt, die Leiden haben einen Sinn. Diese sollen uns nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Nun, fremd ist es dem normalen Lauf des Lebens, das stimmt. Leiden sind unnormal. Unser Leib fordert eine gewisse Temperatur und wenn es zu kalt ist, dann ist es für uns unangenehm. Und wenn es zu warm ist, dann ist es für uns unangenehm. Unsere Haut möchte bestimmte Empfindungen haben. Wenn sie zu scharf sind, diese Empfindungen, dann haben wir Schmerzen. Und wenn wir nicht genügend Empfindung haben, dann fühlen wir uns verlassen. Leiden ist schon etwas Fremdes für unser Wohlbefinden. Aber es hat seinen Zweck, weil wir Sünder sind. Ich empfehle das kleine Büchlein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, vom Leiden von Adolf Monod, M-O-N-O-D. Er hat etwas Eigenartiges gesagt, das ich zunächst nicht so glauben konnte, aber ich habe es ihm abgenommen, denn er spricht wirklich als Leidender, hat lange gelitten und schwer gelitten. Und er sagt, dass eigentlich alle unsere Leiden etwas mit unserer Sündhaftigkeit zu tun haben. Das mag vielleicht ein hartes Wort sein. Wir müssen nie vergessen, dass wir nie unschuldig sind. Nie. Wir bleiben Sünder. Und letztlich leiden wir auch als Schuldige. Das heißt nicht, dass alles Leiden Strafe wäre. Nicht das. Aber ich sollte nie mich aufbäumen und sagen, ich bin ja schuldig, habe ich das verdient? Sie haben noch viel mehr verdient, und ich auch. Wir haben die ganze ewige Hölle verdient. Nichts weniger. Sollten wir dann nicht hier in diesem Leben aus der gnädigen Hand des Herrn etwas annehmen? Es ist nicht leicht. Es ist von Natur aus, von der Schöpfung her für uns fremd. Aber nicht vom Sündenfall her. Seitdem gehört das zu den Wegen Gottes, dass er uns diesen Weg führt. Er hat das Leiden eingeführt nach dem Sündenfall. Schmerzen bei der Frau, Schmerzen bei dem Mann, Energieverlust, allerlei Schmerzen. 1. Mose 3 haben wir nur einige Beispiele davon. Die theologische Skizzierung dieser Sache haben wir in Römer 8. Paulus fasst das alles zusammen mit dem einen Wort Seufzen. Das gehört zu uns, zu unserem Leben, sagt Paulus. Es gehört zum Leben der Schöpfung und ganz besonders gehört es den Gläubigen. Paulus sagt, sogar wir, die wir den Heiligen Geist schon haben, der ja der Himmel für uns ist. Wir haben schon den Himmel auf Erden, aber wir, die wie die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen immer noch. Diese Tatsache, diese Gabe heißt nicht, dass wir nun gleichsam aus dieser Welt herausgehoben wären. Leiden gehören immer noch zum Bestandteil unseres, festen Bestandteil unseres Lebens. Sie sind da, um uns zu prüfen. Wir sollen sie also nicht als etwas wirklich Fremdartiges betrachten. Nun kommen wir zur Kehrseite. Das war die verneinende Seite. Nicht etwas Fremdes soll es uns sein. Was soll es dann sein? Vers 13. Sondern in dem Maße, in dem ihr der Leiden Christi teilhaftig seid. Das ist mir aufgefallen. Denselben Ausdruck gebraucht Paulus in 2. Korinther 1. Und zwar von allen Leiden. Alle Leiden sind Christi-Leiden. Unser Leben gehört Jesus. Alle meine Wege gehören ihm. Wenn er gefangen genommen wird, sagt er, ich bin ein Gefangener Jesu. Jesus bestimmt seinen Weg. Römer 8, Vers 28 ist zentral für Paulus. Und Petrus sieht das genauso. Sie sind Leiden unseres Herrn und ich bin mit ihm verbunden und leide zusammen mit ihm. Und er wacht darüber mit liebendem Auge, indem ihr der Leiden Christi teilhaftig seid. Denn Vers 13 ist die Kehrseite von Vers 12. Und was in Vers 12 Feuer und Prüfung ist, das ist in Vers 13 Leiden Christi. Da steht in Apostroph, das heißt parallel zueinander. Indem ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, das ist die andere Haltung. Nicht, dass wir etwas Fremdes halten, sondern es wirklich annehmen und sogar so weit kommen, dass man sich darüber freut. Das ist schwer. Es ist schon ein großer Sieg, wenn wir schon einmal aufhören zu murren. Es ist ein noch größerer Sieg, wenn wir Ja dazu sagen können und es annehmen können. Aber Petrus springt gleich zum Dritten. Und er sagt, wir sollen uns sogar darüber freuen. Meine Frau hat eine andere Frau zum Herrn geführt in Basel, die eine sehr, sehr schwierige Ehe hatte. Sie hat sie Schritt für Schritt weitergeführt. Und diese Frau ist für uns beide schon eine große Lektion gewesen. Sie hat gelernt, sich zu freuen in ihrer Lage. Sie hat gelernt, sich zu freuen am Herrn. Und sie kann wirklich ihre Lage annehmen. Der Herr hat auch schon begonnen zu wirken bei ihrem Mann. Schon vieles hat sich geändert. Aber zuerst musste sie verändert werden. Diese Freude ist für Petrus sehr, sehr wichtig. Er sagt, damit ihr euch auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit mit hoher Freude freuen mögt. Meine lieben Freunde, wenn Sie bei der Wiederkunft Jesu sich freuen wollen, dann muss die Freude hier schon beginnen. Hier im Leidenstal müssen wir lernen, dass dies der Weg eines Pilgers ist, eines Pilgers Jesu Christi. Das gehört dazu. Wenn wir das verneinen, dann tun wir, als wenn wir nicht Christen wären. Dieser Text scheint mir zu sagen, dass die Freude über das Leiden, die Freude des Vorrechtes mit Jesus zu leiden, das kennt auch Petrus selbst in Apostelgeschichte, ich glaube am Ende von Kapitel 4 ist davon die Rede und am Ende von Kapitel 5, eines von beiden. Er und Johannes freuen sich, dass sie für würdig geachtet werden, für Christus zu leiden. Das gehört zum Christsein. Wenn wir dort ankommen wollen, dann müssen wir uns hier als Christen zeigen. Und dazu gehört die Freude, dass der Herr uns diese Wege führt. Freut euch, damit ihr euch auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit mit hoher Freude freuen mögt. Das ist die zweifache Aufforderung. Nun kommt er mit einer Zusage, aber die ist in Klammern, denn in Vers 15 will er diesen Gedanken weiterführen. Also die Zusage, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, jetzt kommt er wieder auf ihre Spannungen zu sprechen, die sie in ihrer Gesellschaft erleben. Die Leiden Christi schließen in diesem Fall Bedrohungen aus der Umgebung ein. Wenn das der Fall ist und sie wegen des Namens Jesu oder Christi geschmäht werden, Christus sollten wir hier aber auf Deutsch lesen, denn Christus ist ja ein griechisches Wort, lateinisch buchstabiert, im Griechischen Christos. Und Christos heißt Gesalbter. Das deutsche Wort ist Gesalbter. Wollen wir es einmal deutsch lesen? Wenn ihr im Namen des Gesalbten geschmäht werdet, ist Glückseligkeit euer Los, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Ist es jetzt klarer? Die Salbung unseres Herrn ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Salbung heißt, dass der für den Messias, dass der Heilige Geist über ihn kommt und dann auf ihm ruht und bleibt. Nun ist es so, sagt die Heilige Schrift, dass Christus, der Gesalbte, von seinem Geist uns gibt. Wir teilen diesen Geist mit ihm. Und dann sind wir mit ihm Gesalbte. Und dann ruht der Geist auf uns. Salbung heißt, dass der Geist auf uns ruht. Wenn wir nun Christen sind, dann sind wir mit Christus verbunden. Wir tragen seinen Namen. Er heißt Christus und wir heißen Christen. Aber dieser Name steht im Zeichen des Gesalbtseins. Er heißt Christus, weil er der Gesalbte ist. Ich heiße Christ, weil ich ein Gesalbter mit Christus bin. Und weil ich den Namen des Christus, weil ich Jesu Namen für meinen Namen angenommen habe, ich habe mich mit ihm verbunden, richtet sich der Hass der Welt, der gegen Jesus gerichtet ist, auch gegen mich. Und wenn ich also wegen meiner Verbindung mit dem Gehassten leiden muss, dann gehört das dazu, will Petrus sagen. Aber dann soll ich wissen, ist das richtig so und hat das auch seine Vorteile. Er sagt, dann ist Glückseligkeit euer Los. Nicht jetzt. Ich bin nicht jetzt froh, ich leide, ich weine. Das ist mein Los, das heißt, es kommt. Ich soll wissen, heute ist vielleicht Traurigkeit, aber morgen kommt die Freude. Und in Anbetracht dieser Freude darf ich schon jetzt mich freuen, trotz des Weinens. Es ist möglich, innerlich froh zu sein, auch wenn die Augen überlaufen. Es ist möglich, in der Unruhe ruhig zu sein, wie im Wirbelsturm. Es ist möglich, bei aller Traurigkeit geistig froh zu sein. Nicht im Gefühl ist man froh, sondern dort, wo die Gedanken sind, da freut man sich doch am Herrn und dass seine Wege gut sind. Man darf nie aus dem Auge verlieren, der Herr ist gut. Üben wir uns darin, wenn es uns schlecht geht, zu sagen, der Herr ist gut. Das ist wie Balsam, das ist wie Salbe. Das ist wie Öl auf Wunden, das tut dem Geiste wohl, das bewahrt uns vor Sünde. Zu wissen, der Herr ist gut, das ist richtig so, dass er mich so führt. Wenn ihr im Namen Christi oder wegen des Namens Christi geschmäht werdet, ist Glückseligkeit euer Los, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes, es ist Gottes Geist, auf euch ruht. Der Geist der Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit geben wird. Hier ist es unherrlich, nicht herrlich. Hier ist es dunkel. Hier sieht es schlecht aus. Aber eines Tages wird dieser Geist mich zur Herrlichkeit führen. Bei ihnen ist dieser Name Christus gelästert. Das heißt, man spricht übel über ihn. Die Welt kann den Namen Jesus Christus nicht ertragen. Gehen Sie hinüber über die Straße und rufen Sie einmal dort im Laden aus, Jesus Christus. Dann sind Sie sofort isoliert. Sie können alles andere sagen. Sie können mit anderen Leuten über irgendetwas sprechen. Sie können über Saddam Hussein sprechen, über George Bush. Sie können über das Wetter sprechen. Das können Sie laut tun. Niemand nimmt das übel, es sei denn, Sie etwas stören. Aber sprechen Sie von Jesus Christus und jemand hört das, das fällt sofort auf. Dieser Name ist nicht zu Hause in der Welt. Aber Petrus sagt, bei euch ist er gepriesen. Wir preisen diesen Namen, wir lieben ihn. Er ist uns wertvoll geworden, weil er uns aus dem Schmutz der Sünde und aus den Flammen der Hölle herausgeholt hat. Jetzt kommen wieder zwei Aufforderungen. Zwei anschließende, die sich an Vers 13 anschließen. Vers 15 beginnt mit einem kleinen D. Denn es leide nicht jemand unter euch und so weiter. Na, mit Ende Vers 14 ist die Klammer wieder zu und wir lesen wieder anschließend an Vers 13. Lassen Sie mich also noch einmal 13 in der Mitte beginnen. Damit ihr euch auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit mit hoher Freude freuen mögt, denn es leide nicht jemand unter euch als ein Missetäter, Mörder, Dieb, Übeltäter, Aufseher fremder Angelegenheiten. Man mischt sich nicht in die Angelegenheiten anderer. Die Bibel ist nicht absolut sozialistisch. Sie kennt die Liebe zum Nächsten. Aber sie kennt auch Privateigentum und Privatverantwortung und privaten Raum. Gott hat uns nicht nur als Gesellschaft geschaffen, sondern auch als Individuen. Und obwohl wir manches gemein haben als Menschen, haben wir doch jeder von uns eine private Sphäre. Und wir sollen diese private Sphäre des anderen respektieren. Es gibt Grenzen in der Begegnung miteinander. Man sollte einmal darüber nachdenken, wo diese Grenzen sind. In jeder Beziehung, bei den Empfindungen, beim Eigentum und so weiter und so weiter. Jeder von uns hat seine Sphäre. Und ein Christ muss lernen, diese Sphäre zu akzeptieren und zu respektieren. Wenn er aber als Christ leidet, das heißt als jemand, der gesalbt ist, mit dem Geist, den der Gesalbte uns gegeben hat, so schäme er sich nicht. Wenn jetzt die Polizei reinkommen sollte und rufen sollte, Herr Janssen soll rauskommen, dann wäre das zunächst einmal Anlass, sich zu schämen. Was habe ich verbrochen? Und in Ihren Augen könnte ich zum Beispiel jemand sein, der etwas verbrochen hätte. Das ist mir schon mal passiert. Ich wurde rausgerufen aus einem Saal, weil ich vorher auf dem Wege dahin zu schnell gefahren war. Und dann habe ich mich geschämt natürlich. Aber Petrus sagt, wenn das ungerechterweise geschieht, das heißt, was den unmittelbaren Fall betrifft, ich habe für Jesus gelitten, dann soll ich mich nicht schämen, obwohl das zunächst einmal ein Grund wäre, sich zu schämen, wenn man verhaftet wird oder in eine Kontrolle kommt. So schäme er sich nicht, verherrliche aber Gott in diesem, das ihm zuteil wird. Wie reagieren wir, wenn Gott uns einen Leidensweg führt? Es kommt auf die Reaktion an. Da sollen wir in der Reaktion darauf Gott verherrlichen. Warum? Vers 17 und 18 geben nun eine zweifache Begründung an. Weil der Zeitpunkt da ist, an dem Gericht vom Hause Gottes beginnen sollte. Was heißt das? Das ist ein Ausdruck, der kommt aus dem Propheten Ezechiel. Dort muss Israel als Haus Gottes gerichtet werden. Das Haus beginnt, das Gericht beginnt dort. Denn im Hause Gottes, das heißt im Volke Gottes, ist Sünde eingedrungen und Menschen haben Jahwe, den Gott Israels, verlassen. Und sie sind wie Heiden geworden und das muss gerichtet werden. Das Volk Gottes muss gesiebt werden. Es muss gereinigt werden von denen, die gottlos sind. Die Frommen sind das Volk Gottes. Aber dort hört das Gericht Gottes nicht auf. Wenn die, die zum Volk Gottes gehören, sich zu Fremden gemacht haben, wenn die gerichtet werden müssen, dann müssen natürlich auch die anderen, die nicht dabei sind, auch gerichtet werden. Sie sind Sünder und haben den Zorn Gottes verdient. Darum geht es. Also, weil der Zeitpunkt da ist, an dem Gericht vom Hause Gottes beginnen sollte. Petrus hat hier vielleicht eine etwas andere Schau von der Gemeinde Gottes, als wir manchmal von der neutestamentlichen Gemeinde haben. Es würde sich lohnen, mal eine Studie zu machen von der neutestamentlichen Gemeinde von dieser Seite her. War das eine vollkommene Gemeinde? War sie wirklich so dynamisch und heilig, wie wir sie manchmal ansehen, als eine Gemeinde, überhaupt nicht nahe kommen können? Oder war das wirklich eine Gemeinde, wie wir sie auch unter uns haben, wie auch unsere Gemeinde hier in Hagen? Ich glaube, wir werden feststellen, dass sie genau die Nöte hatte, die auch wir haben in unseren Gemeinden. Dieselbe Situation. Und das heißt, dass auch wir diese Worte bei uns genauso beherzigen können, wie sie sie beherzigen sollten. Petrus sieht, dass es viele Leute in den Gemeinden gibt, die sich schwer verschuldet haben gegen den Herrn und solche, die wirklich auch nicht echte Christen sind. Es muss Gericht beginnen. Und er sagt, wir müssen damit rechnen. Gott sieht und er will uns prüfen und sehen, ob wir echt sind. Einige sind nicht echt und die müssen ausgesiebt werden. Wenn aber zuerst von und somit bei uns, was wird das Ende derer sein, die gegenüber der guten Botschaft Gottes im Unglauben ungehorsam sind? Warum fügt er dieses hinzu? Das ist mir eine Frage gewesen. Was hat das mit dem Text zu tun? Was hat das mit den Christen zu tun, die hier leiden, dass er sagt, die Ungläubigen werden gerichtet werden? Hat das einen missionarischen Sinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch eine Begründung für seine Aufforderung. Leidet nicht als Übeltäter, freut euch mit dem Herrn, über den Herrn, der diese Leiden in euer Leben hat eingeführt. Das heißt, bleibt dem Herrn treu, fallt nicht ab von ihm. Wer Jesus nachfolgt, muss leiden. Wer von Jesus abfällt, wird gerichtet werden. Hier waren Petrus. Bleibt dem Herrn treu, wenn ihr leiden müsst. Weicht nicht von ihm in diesem Druck. Sagt nicht, ja, wenn es so ist, dann will ich kein Christ sein. Leiden können manchmal zum Anlass sein, von Jesus wegzulaufen. Petrus sagt, das ist keine Rettung, denn da kommt ihr in das Lager, das zerstört werden wird. Bleibt beim Herrn, auch wenn es schwer ist, es wird sich lohnen. Glückseligkeit wird euer Los sein. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, er wird gerettet werden. Aber wenn er kaum gerettet wird, das heißt, wenn er nur durch Gnade gerettet wird, lauft nicht davon. Wo wird der Ehrfurchtslose und Sünder erscheinen, wenn ihr euch zu der Schar gesellt? Dann habt ihr überhaupt keine Hoffnung mehr. Was dann? Was heißt treu sein? Sich furchtbar bemühen? Hören wir noch das letzte Wort. So sollen, wenn es so ist, dann sollen wir nach Kapitel 2 dem Beispiel unseres Herrn folgen. So sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, wenn Gott das so will, ihre Seelen und ihr Seelenheil dem anvertrauen, der ein treuer Schöpfer ist. Schöpfer? Das ist schon lange her, dass Gott Schöpfer war. Was hat meine Leiden mit einem Schöpfer zu tun? Sehr, sehr viel. Lassen Sie mich ein Beispiel gebrauchen. Es gibt sehr viele junge Männer, die setzen ein Leben in die Welt und laufen davon und kümmern sich nicht um die Frau, die es zur Welt gebracht hat. Sie sind Väter, aber keine Väter. Wer Leben ins Dasein ruft, ist verpflichtet, für dieses Leben zu sorgen. Und Petrus erinnert ganz leise daran, der Schöpfer ist es, der alles angefangen hat. Und die Art und Weise, wie die Dinge in dieser Welt laufen, sind in der Hand dessen, der immer noch weiß, was er macht. Der Schöpfer ist gleichzeitig der Erhalter des Universums. Und der Schöpfer meines neuen Lebens ist der Hirte des neuen Lebens. Deshalb sagt er in Kapitel 2, Hirte und Aufseher unserer Seelen, er sorgt für uns. Der, der mich zu neuem Leben brachte, der wird auch unter größtem Druck mich bewahren. Dieses Trost, wenn Sie meinen, Sie können nicht durchhalten, vertrauen Sie sich dem Herrn an. Er rettet mich. Meine Rettung ist nicht von meiner Treue abhängig. Meine Rettung ist abhängig von dem Maße, in dem ich mich einfach los weggebe und mich ihm hingebe. Aber das wird heißen, dass ich meine Finger von meinem Leben wegnehme und nicht versuche, selbst mein Leben zu steuern. Haben Sie Ihr Leben wirklich ganz dem Herrn gegeben? Ihren Leib, Ihre Wege, geben Sie alles noch einmal dem Herrn hin und dann lassen Sie ihn für Sie sorgen. Und er wird es tun. Das ist Verheißung. Und Jesus hat noch nie sein Wort gebrochen. Er wird uns bewahren, in der größten Not, im größten Druck. Darauf kann man mit Halleluja antworten. Preis sei dem Herrn. Wir haben einen großen Gott. Der Gott, der aus nichts schuf. Ich glaube, Luther war es, der sagte. Der Gott, der die Erde im Nichts aufgehängt hat. Der vermag auch dort, wo wir nichts sehen, uns durchzubringen.